Radio 1 for Future.
Der Radio 1 Radio Day zur Klimabewegung Fridays for Future kommt jetzt zu einer Aktion der Humboldt-Universität. Dort wurde eine Vorlesungsreihe initiiert mit dem Titel Humboldt for Future. Und wir haben uns die Menschen reingeholt, die diese Vorlesungsreihe initiiert haben und wollen natürlich auch wissen, was macht das mit den Studenten, wie groß ist das Interesse etc. pp. Und dafür begrüße ich jetzt im Studio zwei Wissenschaftler der Humboldt-Universität. Auf der einen Seite Sabine Fuß, sie ist Klimaforscherin und Professorin am Geografischen Institut der Humboldt-Universität. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und auf der anderen Seite Karl Friedrich Schleusner, Klimaphysiker und Dozent am Geografischen Institut der Humboldt-Universität. Guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen.
An Sie beiden, wie kam es dazu, Klimavorlesungen an der Humboldt-Universität zu initiieren? Herr Schleusner.
Es war im Wesentlichen im Frühjahr diesen Jahres, als die quasi Klimaprotestbewegung im vollen Gange war und ich mich fragte, was wir als Wissenschaftler außer natürlich der Scientists for Future Bewegung irgendwie auch zu den Fragen, die die Schülerinnen und Schüler vielleicht haben, aktiv beitragen können. Und dann habe ich mehr oder weniger relativ spontan eine Vorlesung initiiert und dann zu dem Faktenvermittlungsteam der Berliner Fridays for Future Kontakt aufgenommen. Und das stieß auf große Resonanz und dann gab es die Idee, das weiterzuführen. Und dann haben wir eine Umfrage tatsächlich unter den aktiven Schülerinnen und Schülern in Berlin gemacht und nachgefragt, welche Themen denn für sie besonders interessant sind. Und aus denen habe ich dann eine Vorlesungsreihe konzipiert und schönerweise auch Kolleginnen dafür gewinnen können, mich dabei zu unterstützen in den Themen, in denen mir vielleicht die Expertise fehlt oder sie eben insbesondere die auch haben und hier in Berlin dann den Schülerinnen und Schülern gerne zur Verfügung stellen.
Was war das erste Thema?
Das erste Thema war das Pariser Abkommen und was es für europäische und auch deutsche Klimapolitik bedeutet, wie es gedacht war, wie es funktioniert. Und dann sind wir über die Pfade hin zum Erreichen des Klimaziels des Pariser Abkommens, zu den Klimafolgen, wenn wir das Ziel überschreiten, gekommen. Und zu guter Letzt haben wir uns darüber unterhalten, wie wir 100% erneuerbares Europa erreichen können, in einem Vortrag von Frau Professor Claudia Kempfert.
Und waren das vor allen Dingen offene Vorlesungen oder nur gerichtet tatsächlich auch an Ihre Studenten?
Es waren ganz offene Vorlesungen und vor allen Dingen waren Schülerinnen und Schüler da. Also es war gar nicht so sehr studentisches Publikum, natürlich auch, aber sehr viele Schülerinnen und Schüler, auch junge Schüler. Ich habe tatsächlich auch eine E-Mail bekommen von einer Mutter, die mit ihren beiden 11- und 12-jährigen Kindern da war und dann sogar nachgefragt hat, ob sie die Materialien haben kann, weil die ihre Kinder damit weiter irgendwie arbeiten wollen. Also es war ganz gemischt und ich war sehr positiv überrascht auch, weil es durchaus sehr sperrige Themen sind, die vielleicht für jüngere Schüler noch nicht so zugänglich sind. Aber das Interesse war sehr, sehr groß und das hat mich sehr gefreut.
Frau Fuß, auch Sie sind Professorin an der Humboldt-Universität als Klimaforscherin. Wie geht's Ihnen im Moment in einer Zeit, in der Klima ja das Thema Nummer eins zu sein scheint?
Ja, im Moment ist wirklich sehr viel im Umbruch. Das ist auf der einen Seite schön, das ist sehr, sehr spannend. Und ich denke, dass es jetzt dazu gekommen ist, ist zu einem großen Teil auch darauf zurückzuführen, dass gerade die jüngere Generation jetzt aufsteht und sagt, das ist eigentlich unsere Zukunft, die hier auf dem Spiel steht. Und wir wollen wissen, was hier passiert, was man tun kann und was wir fordern müssen.
Sie sind ja auch nicht erst seit gestern dabei. Erleben Sie denn jetzt eine andere Art von Interesse, was das Thema angeht?
Ich muss sagen, unter den Studierenden beobachte ich seit längerem schon ein großes Interesse an diesen zukunftsgerichteten Themen Klimawandel, auch Nachhaltigkeit generell. Aber in letzter Zeit sind es, wie Karl auch bereits sagte, auch die Schüler, Schülerinnen, die auf uns zukommen, Praktika machen wollen in einem Forschungsinstitut und die dann auch freitags, nachmittags sich noch zu einer Vorlesung bewegen. Und das ist wirklich schon eine neue Entwicklung, die ich sehr positiv bewerte.
Herr Schleusner, die Forderungen der Fridays for Future Bewegung sind ja radikale Forderungen. Die sagen zum Beispiel Kohleausstieg jetzt sofort. Haben Sie den Eindruck, dass die jungen Studierenden, die jetzt an die Universitäten kommen, tatsächlich auch welche sind, die diesen Beruf einschlagen wollen, Klimaforscher werden wollen, um Dinge selbst verändern zu können? Oder dauert denen das eigentlich zu lange, dieser Marsch durch die Institutionen?
Ich weiß gar nicht, ob man das so einfach sagen kann, weil es ja auch nicht den einen Bereich gibt, in dem wir die Lösung brauchen. Wenn wir eine gesellschaftliche Transformation brauchen, muss das auf allen Ebenen passieren. Und ich denke, das hat die junge Generation auch gut verstanden. Es geht um technische, soziale, wissenschaftliche Lösungen, die irgendwie ganz viele Bereiche brauchen. Und ich glaube, es ist eben eher ein breiteres Thema. Das Interesse konkret von Studierenden, wie Sabine schon gesagt hat, beobachte ich auch schon länger. Und das ist auch sehr schön. Ich denke, auch die Universitätslandschaft in Deutschland hat sich da auch ziemlich ausdifferenziert, was diese Themen angeht. Und auch in Berlin haben wir da natürlich irgendwie einen tollen Schwerpunkt in Richtung Nachhaltigkeit und Klimathemen. Und ich denke tatsächlich, dass es ja eigentlich darum geht, dass wir in allen gesellschaftlichen Bereichen mit dem Thema im Kopf die Veränderungen brauchen.
Wie groß ist denn das Wissen, das Sie bei den jungen Studierenden bereits feststellen? Ist da noch ein großer Nachholbedarf, zum Beispiel was die konkrete Umsetzung im Klimaabkommen angeht?
Also ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von dem Vorwissen der Schülerinnen und Schüler. Also die Fragen, die kommen, sind sehr gut. Das Interesse ist sehr groß, auch an detailspezifischen Fragen, die dann vielleicht nach der Vorlesung noch von Einzelnen gestellt werden. Und insbesondere auch die Wissbegierigkeit macht mir große Freude. Also wenn ich das mal ein bisschen salopp sagen darf, ich halte öfters auch Vorlesungen, wo ältere Semester da sind, die dann vielleicht meinungsstark bestimmte Thesen vertreten, die etwas weniger faktenbasiert sind als die Fragen, mit denen die Schülerinnen und Schüler dann
kommen. Auch AfD-Wähler zu Ihnen, die lauthals widersprechen?
In der Vorlesungsreihe jetzt soweit noch nicht, aber das kommt natürlich an anderen Formaten auch mal vor. Und auch daran ist ja im Prinzip nichts falsch. Diesen gesellschaftlichen Dialog wollen wir ja auch führen. Und das ist ja auch unsere Rolle als Wissenschaftler, dass wir dann im Zweifel auch für Menschen, die da noch Fragen haben, auch aufklärerisch irgendwie zur Verfügung stehen.
Zwei Forscher bei uns zu Gast, also am Radio 1 Radio Day zum Pfingstmontag, Fridays for Future. Zum einen Karl Friedrich Schleusner und auf der anderen Seite Sabine Fuß, auch Professorin, Klimaforscherin an der Humboldt-Universität. Mit beiden geht's gleich noch weiter. Am Radio 1 Radio Day, Fridays for Future, am Montag, witzigerweise, zu Gast haben wir den Klimaforscher, Klimaphysiker und Dozent am Geographischen Institut der Humboldt-Universität, Karl Friedrich Schleusner. Herr Schleusner, die Reihe Humboldt for Future, Sie haben dafür zwei Themen gesprochen. Wir wollen nochmal tatsächlich in die Details gehen. Wetterextreme. Wir erleben gerade zum Beispiel Tage, die wir in der vorigen Woche gehabt haben, weit über 30 Grad. Das hat es nicht immer gegeben in Berlin. Ich kann mich an Sommer erinnern, wo die 30-Grad-Grenze nur ganz selten geknackt wurde. Letztes Jahr gab es einen Extremsommer, dieses Jahr könnte es wieder soweit werden. Ab wann sind Wetterextreme denn ein sicheres Zeichen für den Klimawandel?
Wetterextreme oder die Zunahme von Wetterextremen ist heute schon ein sicheres Zeichen für den Klimawandel. Nicht jedes Extrem kann natürlich auch eindeutig auf den Klimawandel zurückgeführt werden, sondern da gibt es einen ganzen wissenschaftlichen Bereich, die sogenannte Klimaattributionsforschung, die sich also mit der Attribuierung der Zuordnung von Einzelereignissen zu Klimawandel beschäftigt. Und weil Sie das angesprochen haben, zum Beispiel bei Hitzewellen, ist es besonders gut möglich mit unseren wissenschaftlichen Methoden heute. Und man kann sagen, ja, die Hitzewelle, sowas wie letztes Jahr, ist eigentlich nicht mehr so extrem bei der 1 Grad Erwärmung, wo wir heute sind. Also so einen Sommer würden wir jetzt bei 1 Grad ungefähr alle 4 bis 5 Jahre erwarten. So oder heißer.
Ich würde mich darüber freuen, die Bauern nicht.
Ja, die Bauern nicht, die Berliner vielleicht auch nicht unbedingt, weil ich würde nicht sagen, dass die städtische Infrastruktur an allen Stellen und auch der Wohnraum und so weiter auf diese Dinge eingestellt ist. Und das klingt, Hitzewelle klingt erstmal nett, klingt nach Badesee und so, aber es gibt eben auch Menschen, die dafür gesundheitlich sehr anfällig sind. Und da sieht man eben auch eine Zunahme von medizinischen Komplikationen und insbesondere alte Menschen leiden sehr unter Hitze und es kann zu vermehrten Todesfällen kommen.
Man hört immer wieder von Kipppunkten des Klimasystems. Was ist das genau?
Das sind größerskalige Systeme im Klimasystem, wie zum Beispiel Eisschilde in Grönland oder der Antarktis, die eine Eigendynamik haben. Das heißt, wenn man sie über einen bestimmten Punkt hinüberschubst, wie einen Ball, den man über eine Bergkuppe rollt, dann rollt sie auf der anderen Seite runter. Es gibt also quasi eine Destabilisierung des Systems, es verändert seinen Zustand. Im Falle eines Eisschildes heißt es, wenn es über einen bestimmten Punkt geschubst wird, schmilzt es vielleicht komplett ab, ohne weiteres menschliches Zutun.
Sind wir gerade dicht dran an einem solchen Kipppunkt oder schon drüber?
Das wissen wir nicht so genau. Viele dieser Kipppunkte sind unsicher. Wir wissen aber, dass in Teilen, zumindest der Westantarktis, das Risiko besteht, dass wir schon sehr dicht dran sind an Kipppunkten von einzelnen Teilen dieses großen Eisschildes, die leider auch mehrere Meter Meeresspiegel, also Eis im Sinne von Meeresspiegel, dann beinhalten. Von anderen wissen wir es nicht. Wir wissen aber, dass die Risiken solche Kippelemente zu überschreiten mit zunehmender Erwärmung ansteigen. Und wir wissen eben auch aus der Vergangenheit des Erdklimas, dass es solche Kipppunkte da gegeben hat und dass wir relativ abrupte Veränderungen da auch gesehen haben und zum Beispiel bei ähnlichen klimatischen Verhältnissen wie heute deutlich höheren Meeresspiegel schon hatten, als wir jetzt haben.
Alle hören immer in den Nachrichten, dass Deutschland seine Klimaziele nicht erreichen wird. Das ist ein ziemlich abstrakter Satz, den würde ich gerne mal mit Leben füllen. Was heißt das denn eigentlich ganz genau? Also was wurde da verschlafen? Was hätte gemacht werden müssen, damit diese Klimaziele erreicht werden können?
Nun, die Transformation, also sozusagen der Klimawandel, und damit möchte ich vielleicht starten, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, müssen wir irgendwann Null-Emissionen erreichen. Also wir reden in Deutschland viel über schwarze Nullen. Wir könnten auch von der Seite der Klimaforschung, das ist also ein physikalischer Sachverhalt, sagen, wir müssen die grüne Null erreichen. Ohne grüne Null werden wir den Klimawandel nicht aufhalten. Das heißt, Klimaziele mit prozentualer Reduktion, wie wir sie im Moment haben, sind quasi Zwischenziele auf dem Weg. Nun hat Deutschland sich auch dazu bekannt, bis Mitte des Jahrhunderts null Treibhausgasemissionen zu erreichen im europäischen Kontext. Aber eben ja, die Zwischenziele wie jetzt 2020 wurden eben deshalb nicht erreicht, weil in verschiedenen Sektoren nicht unbedingt die Emissionsreduktionen so erreicht wurden, wie man sich das vorgenommen hatte oder Politikmaßnahmen nicht so umgesetzt worden sind oder eben einfach gar nicht überhaupt erstmal in Angriff genommen worden sind. Also wir hatten ja ein paar Initiativen, die dann auch ein bisschen im Sande verlaufen sind, insbesondere zum Beispiel im Verkehrssektor. Und das führt dann dazu, dass man solche Ziele nicht erreicht. Und das führt insbesondere dann auch dazu, dass man immer mehr ins Hintertreffen gerät, auch was, sage ich jetzt mal, den globalen Klimaschutz angeht. Und das vielleicht als letztes Statement dazu, wir erreichen unsere nationalen Ziele nicht, aber im Zuge des Pariser Abkommens sind auch die europäischen Ziele, in denen das deutsche Ziel eingebettet ist, noch nicht ausreichend, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, sondern wir müssen mehr machen, um das, was wir uns vorgenommen haben, zu erreichen. Und um Paris zu erreichen, müssten wir nochmal deutlich eine Schippe drauflegen.
Nun gibt es ja Kritik selbst an der relativ späten Ausstiegszeit, Kohleausstieg 2038. Da sagen Leute, dann werden halt unsere europäischen Nachbarn ihre Kohlekraftwerke hochfahren. Das bringt uns überhaupt nichts, wenn Deutschland als einziges Land aus der Kohle zu diesem Zeitpunkt aussteigt. Wie sehen Sie das?
Na, das ist ja gar nicht der Fall. Also sozusagen, es gibt 8, 9 Länder in Europa mit einem Kohleausstiegsziel. Alle dieser Länder 2030 oder früher, was im Einklang stünde mit unseren Erkenntnissen, was wir machen müssten, um das Pariser Abkommen zu erreichen. Deutschland liegt da nur mit 2038 deutlich hinter dieser Ziellinie. Nun gibt es natürlich andere Länder, die noch gar kein Kohleausstiegsziel haben, aber ich möchte als Beispiel einfach mal England anführen. Wir hören ja in dieser Zeit nicht so besonders viele gute Nachrichten von der Insel, aber in Sachen Klimaschutz hat sich da einiges bewegt und insbesondere haben sie ihre Kohleverstromung ganz massiv reduziert über die letzten Jahre und hatten jetzt, glaube ich, dieses Jahr im Mai die ersten Wochen komplett kohlefrei seit 1882 oder so. Und diese Transformation da in England weg von der Kohle geht sehr, sehr schnell und England hat ein Kohleausstiegsziel in 2025.
Also das Mutterland, die Industrialisierung hier mal als Vorbild. Herzlichen Dank an Karl Friedrich Schleusner, Klimaphysiker und Dozent an der Humboldt-Universität. Er hat die Reihe Humboldt for Future initiiert, die jetzt leider schon beendet ist. Herr Schleusner, schön, dass Sie bei uns waren bei Radio 1.
Ja, vielen Dank.
Der Radio 1 Radio Day zur Bewegung Fridays for Future am Pfingstmontag spricht mit Sabine Fuß, Klimaforscherin, Professorin am Geographischen Institut der Humboldt-Universität. Sie leitet die Arbeitsgruppe Nachhaltiges Ressourcenmanagement und globaler Wandel am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Das ist eine lange Visitenkarte, Frau Fuß. Passt das alles drauf bei Ihnen?
Das ist wirklich ein langer Name. Oft okay. Sagen wir MCC Berlin einfach nur.
Was glauben Sie denn? Die 1,5 Grad Marke, erklären Sie nochmal, bis wann hätten wir die halten müssen?
Das 1,5 Grad Ziel, was im Rahmen des Pariser Abkommens festgelegt wurde, ist Ende des Jahrhunderts zu erreichen. Also Ende des Jahrhunderts wollen wir eine Erwärmung von deutlich unter 2 Grad, idealerweise beschränkt auf 1,5 Grad
also
haben.
Also 2100.
Genau. Hm. Die Frage ist natürlich, wollen wir dieses Ziel überschreiten während des Jahrhunderts und dann die Temperatur wieder herunterfahren? Das ist aber mit Risiken verbunden, denn damit haben wir keine Erfahrung. Oder wollen wir die Temperatur ganz unter 1,5 Grad halten?
Es sind noch 81 Jahre bis dahin. Gehören Sie da zu den Skeptikern oder zu den Optimistinnen, die sagen, ach, 81 Jahre, überlegen wir mal, was wir in den letzten 81 Jahren an neuer Technologie geschaffen haben. Das schaffen wir. Sagen Sie das?
Es ist sehr viel knapper, als es aussieht. Im vergangenen Jahr haben wir den Sonderbericht vom Weltklimarat herausgebracht zu 1,5 Grad, wo wir uns genau mit diesen Fragen beschäftigen sollten. Und ich war Leitautorin in diesem Sonderbericht. Und es war zu Anfang überhaupt gar nicht klar, ob wir 1,5 Grad überhaupt noch schaffen können. Denn wir schauen ja bereits auf eine Erwärmung von 1 Grad. Das heißt, wir haben nur noch ein halbes Grad Spielraum. Und wir haben aber sehr viele Szenarien bewerten können, in denen das 1,5 Grad Ziel erreicht wird. Was das aber erfordert, ist wirklich immens. Das heißt, eine sofortige Senkung der Emissionen. Wenn wir uns das Niveau von 2010 anschauen, dann müssen wir bereits in 20 Jahren, also 2030, die Hälfte der Emissionen einsparen, 2050 bereits bei Netto Null sein. Das heißt, da wird in letzter Zeit auch viel über Treibhausgasneutralität gesprochen. Das ist genau dieser Knackpunkt. Das heißt, Netto Null, jede zusätzliche Tonne CO2, die wir in die Atmosphäre entlassen ab diesem Zeitpunkt, müssen wir auch wieder aufräumen. Die müssen wir wieder herausholen. Wir dürfen nichts weiter in der Atmosphäre ablagern.
Ist das das, was mit Dekarbonisierung gemeint ist?
Dekarbonisierung findet hoffentlich schon vorher statt, muss sogar vorher stattfinden. Denn wenn wir uns nur an die Emissionsminderungen halten würden, die wir im Rahmen von Paris auf den Tisch gelegt haben, die einzelnen Nationen formuliert haben, die Plansetzungen, dann ist 1,5 Grad schon außerhalb der Reichweite. Das heißt, wir brauchen auch kurzfristig ganz starke Dekarbonisierung. Das heißt, ein Senken des CO2 in allen Sektoren der unserer Wirtschaft. Später dann auch Entnahmen von CO2 aus der Atmosphäre. Aber wichtig ist es, dass wir bereits vor 2030 sehr stärker anziehen müssen und die Treibhausgasneutralität Mitte des Jahrhunderts erreichen müssen.
Bei uns in Brandenburg, auch in Sachsen, wurde eine Partei zur Europawahl stärkste Kraft, die sagt, der Klimawandel ist nicht menschgemacht. Offenbar hat das verfangen bei den Wählern. Was meinen Sie denn, wenn Politiker sagen, die vielen Arbeitsplätze, wir können gar nicht so schnell raus aus der Kohle, was sagen Sie den armen Brandenburgern dazu?
Also Fakt ist, dass schon jetzt jährlich etwa 10% der Arbeiter jedes Jahr die Braunkohleindustrie verlassen. Die meisten von denen in den Ruhestand. Das liegt daran, dass das Durchschnittsalter in diesem Sektor sehr hoch ist. Ein Drittel aller Beschäftigten ist bereits über 55. Das heißt, hier findet schon sehr viel natürlicher Abbau von Arbeitsplätzen statt. Und es sind auch gar nicht mehr so viele. Natürlich sind die Jobs in der Braunkohleindustrie sehr gut bezahlt. Aber gerade die Regionen, die Sie angesprochen haben, Brandenburg, Sachsen, die haben im Moment ein Rekordtief bei der Arbeitslosenquote. Das heißt, relativ gute Chancen, neue Arbeitsplätze zu finden. Und die Lohndifferenz, die könnte ja dann ausgeglichen werden, erstattet werden. Wenn man bedenkt, was da teilweise an Subventionen fließt, was zum Beispiel die Braunkohlereserve kostet. Und wenn man dann bedenkt, dass Kraftwerke, die in dieser Reserve standen, ja auch Arbeitsplätze abgebaut haben, obwohl ja eigentlich die Reserve dafür gedacht war, weiterhin diese Arbeitsplätze zu erhalten, dann ist, glaube ich, dieses Argument schon stark entkräftet.
Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein gutes Vorbild. Ich werde nach dieser Sendung mich in meinen Diesel setzen und von Potsdam nach Berlin nach Hause fahren, obwohl ich weiß, der öffentliche Nahverkehr ist relativ bequem hier raus. Ist man als Klimaforscherin eigentlich ein besseres Vorbild? Muss man es sein?
Ich bin heute mit dem Fahrrad gekommen.
Herzlichen Dank an Sabine Fuß, Klimaforscherin und Professorin an der Humboldt-Universität am Radio 1 Radio Day zur Bewegung Fridays for Future.